Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die unsägliche Rede von Björn Höcke, das Nichtverbot der NPD. Anlässe, um über die Gefahr von Rechtsaußen zu sprechen, gibt es diese Woche genug. Rechtsextreme und Rechtspopulisten, sei es die NPD oder die Identitäre Bewegung, die Junge Alternative. Sie üben offensichtlich eine große Anziehung auf junge Menschen aus. Gleichzeitig schließen sich immer mehr Jugendliche islamistischen Gruppen an. Die Zahl der Salafisten ist 2016 auf fast 10.000 angestiegen. Dass sich zurzeit immer mehr junge Menschen, ob rechts oder religiös, radikalisieren und die Grundwerte des Staates anzweifeln, das wirft eine Frage auf. Was läuft schief in der politischen Bildung? Warum schafft es die Gesellschaft, die Schule nicht, diese Jugendlichen zu mündigen, demokratisch gesinnten Staatsbürgern zu erziehen? Über diese Fragen wollen wir heute diskutieren, gerne auch mit Ihnen. Brauchen wir mehr Demokratieerziehung? Wie sollte die aussehen und wer wäre aus Ihrer Sicht verantwortlich dafür? Die Schulen, die Eltern, die Medien? Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Ich bin Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind.
Was wir allerdings ganz besonders brauchen, ist wirksame Prävention durch politische, kulturelle und religiöse Bildung, sodass Menschen gar nicht erst in den Bann von Extremisten gleich welcher Couleur geraten.
Das sagte Bundespräsident Joachim Gauck Mitte der Woche in seiner Abschiedsrede. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wie sollte wirksame Prävention aussehen? Welche politische Bildung brauchen wir in der Schule? Und wie funktioniert Demokratieerziehung? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Unter anderem mit Robert Seliger. Er ist 28 Jahre alt und arbeitet schon seit 10 Jahren ehrenamtlich für das Netzwerk Demokratie und Courage in Dresden. Und von da ist er uns auch zugeschaltet. Hallo, Herr Seliger.
Ja, hallo.
Herr Seliger, wie sind Sie dazu gekommen, sich für Demokratieerziehung in Schulen zu engagieren? Haben Sie persönliche Erlebnisse auch aus Ihrer eigenen Schulzeit dazu gebracht?
Tatsächlich nicht so sehr, sondern mich hat einfach wer anderes dazu motiviert, zu sagen, hier, da gibt es ein Projekt, die machen eine schöne Sache und da geht es um Demokratie und da geht es gegen Rassismus und da habe ich damals gesagt, das interessiert mich und da würde ich gerne mitmachen.
Warum war Ihnen das damals wichtig?
Ich glaube, es sind einfach die gleichen Gründe wie jetzt auch noch, weil es geht halt irgendwie nicht, dass Leute aufgrund von irgendwie Merkmalen in Gruppen gesteckt werden und deswegen Ausgrenzung erfahren. Und das war damals so und das ist jetzt so und ich finde, das sollte vielen Leuten so gehen. Und bei mir war es damals der Punkt gewesen, zu sagen, hier, ich will mich da engagieren und möchte gerne meinen Teil beitragen, eben politische Bildungsarbeit zu machen.
Ebenfalls aus Dresden zugeschaltet ist Rico Behrens. Er ist Rechtsextremismusforscher und Professor für Politikdidaktik. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Herr Behrens, was läuft falsch im Politikunterricht, dass man nochmal extra Demokratie-Workshops anbieten muss?
Ja, so global ist das schwierig zu sagen, aber ich glaube, es gibt einige strukturelle Dinge, die problematisch sind. Wenn wir uns allein schon die Stundentafeln angucken, also wie viel hat dieses Fach an Unterrichtsstunden zur Verfügung, dann gibt es hier erhebliche Unterschiede in den Bundesländern. Aber jetzt greife ich mal Sachsen oder Bayern heraus. In Sachsen ist es möglich, dass Sie sozusagen als Mittelschüler, mit einem Hauptschulabschluss effektiv ein Jahr politische Bildung erleben als Schulfach. Und wenn Sie da die Prüfungszeiten abziehen und bis sich das Schuljahr eingelaufen hat, also was davon übrig bleibt an Unterrichtszeit, sich überhaupt mit Themen zu befassen, ist extrem gering. Dann gibt es in anderen Bundesländern die Kombinationsfächer, auf die kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Ja, da richtig. Ist dann politische Bildung auch immer eher der schwächere Teil da drin. Und hier würde ich sagen, ist schon erstmal bei den Strukturen eine Stärkung notwendig oder auch angebracht.
Haben Schüler heute ein größeres Demokratiedefizit als, sagen wir mal, vor 10 Jahren? Herr Behrens?
Würde ich ein größeres Defizit, würde ich vielleicht so nicht sagen. Wir leben aber heute in einer Zeit, wo sozusagen der Raum auch außerhalb von Schule mehr dazu einlädt, sozusagen auch rechtsextreme, antipluralistische, rassistische, fremdenfeindliche Einstellungen auch wirklich zu äußern, auszuleben, sozusagen in die Umwelt einzubringen. Und das war vielleicht vor 10, 15 Jahren noch etwas anders. Aber das Umfeld hat sich ein Stück weit geändert. Ich glaube nicht sozusagen, dass sie weniger demokratiefähig sind, die Schülerinnen und Schüler heute.
Aus Berlin ist uns Özcan Mutlu zugeschaltet. Er ist bildungspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie zurück.
Herr Mutlu, Politiker müssen sich in letzter Zeit einiges gefallen lassen. Da gibt es Hassmails, Morddrohungen etc. Haben Sie persönlich sowas auch schon erlebt?
Ja, wir erleben das tagtäglich und zwar parteiübergreifend. Kaum sagt man etwas, was mit bestimmten Gruppen nicht passt, dann kriegt man Angriffe, Shitstorm, E-Mails, Hassbriefe in Hauf. Aber ich würde mal gern kurz auf das Vorangegangene noch reagieren. Also die strukturellen Probleme sind auf der einen Seite tatsächlich sehr, sehr groß und sehr, sehr unterschiedlich in der Republik verteilt. Das ist das eine Problem. Das andere Problem, was wir aber auch sehen, ist, dass vielerorts die Lehrerinnen und Lehrer auch gar nicht dafür gewappnet sind. Sie sind nicht so ausgebildet, dass sie mit diesen Phänomenen dieser Neuzeit umgehen können. Fake News und so weiter. Dann kommt hinzu, dass diese ganze Radikalisierung, egal jetzt ob in die rechtsextreme Ecke oder in den Salafismus, dass da die Lehrer überfordert sind mit diesen Thematiken, überhaupt in der Schule, neben dem Raum, den sie nicht haben im Unterricht, überhaupt inhaltlich damit sich auseinanderzusetzen. Also daher muss man einerseits strukturell was ändern, man muss mehr Raum für politische Bildung, mehr Raum für Demokratiebildung und Demokratieerziehung in den Schulen schaffen und zwar nicht nur in der Oberschule ab der Sekundarstufe, sondern ganz früh, so früh wie möglich damit anfangen. Und auf der anderen Seite müssen wir unsere Lehrerinnen und Lehrer dafür stark machen, sie argumentativ wappnen, damit eben sie teilweise auch in der Auseinandersetzung, der verbalen Auseinandersetzung, thematischen Auseinandersetzung mit den Schülerinnen und Schülern den Themen auch gewachsen sind, egal ob Salafismus, islamischer Extremismus oder Rechtsextremismus.
Aber bleiben wir vielleicht nochmal bei den Schülern. Die sollten ja eigentlich im Unterricht lernen, zu diskutieren, zu debattieren, damit sie als Erwachsene sachlich mit Themen umgehen, sich damit auseinandersetzen und dann eben keine Hassmails an Politiker schreiben. Also was ist da schiefgelaufen an den Schulen?
Und ich will jetzt hier keine Schuldige suchen, ich will Lösungen suchen. Wir haben ein großes Problem in puncto Demokratieerziehung in unseren Schulen, strukturell wie pädagogisch. Also schaue ich danach, wie kommen wir dahin, dass das ausgebessert wird oder wie die Probleme gelöst werden können. Und da ist für mich die Lehrerausbildung ganz wichtig und auch strukturelle Veränderungen sind wichtig. Das sind mittelfristige Lösungen, das geht nicht von heute auf morgen, aber die sind wichtig. Wenn ich zum Beispiel mit einem jungen Schüler mich auseinandersetze, jenseits von Hassmails, einen fanatischen Schüler, der irgendwie in die Fänge der Salafisten gekommen ist und der kommt mir mit der Überlegenheit des Islam und Ähnliches, da muss ich halt mit ihm argumentieren können, dass das falsch ist, dass diese Überlegenheitskultur, die sie pflegen, in einer pluralen Gesellschaft auch keinen Platz hat. Und dasselbe kann man mit Rechtsextremisten machen, die zum Beispiel kommen und erzählen, die Ausländer nehmen uns die Arbeit weg, was gar nicht stimmt de facto, auch statistisch überhaupt nicht belegbar. Aber da muss auch Lehrkraft einerseits argumentativ dem sich entgegenstellen, andererseits auch den Raum haben, darüber zu diskutieren.
Herr Behrens, sind die Ansprüche an Lehrer gewachsen?
Ja, ich glaube schon, dass sie gewachsen sind. Und eins ist mir, glaube ich, auch wichtig, mal am Anfang hier zu sagen, wenn wir jetzt über politische Bildung in der Schule sprechen und über Lehrerinnen und Lehrer, dann ist das natürlich nur sozusagen ein Sozialisationsraum. Und Rechtsextremismus, Rassismus, auch sozusagen das, was Sie jetzt mit Salafismus oder mit sozusagen religiösem Extremismus bezeichnet haben, sind gesellschaftliche und politische Probleme. Und Schule ist sozusagen auch, als wenn man sie als Reparaturwerkstatt betrachtet, überfordert mit diesem Thema. Aber dennoch sind Schülerinnen und Schüler eben 8 Stunden in dieser Institution. Und es wäre jetzt auch, sage ich mal, fehl am Platz zu sagen, dass sie nun gar keinen Einfluss darauf hätten. Ich würde gerne noch mal anknüpfen an das, was Herr Mutlu gesagt hat, mit der Ausbildung der Frage, ob Lehrerinnen und Lehrer reagieren können. Das hängt natürlich zusammen mit Wissen, das hängt zusammen damit, ob ich Konzepte von modernen Entwicklungen auch kenne. Das hängt aber auch mit den eigenen Professionsorientierungen zusammen. Das habe ich in der Forschungsarbeit, in der ich Lehrerinnen und Lehrer interviewt habe, sehr deutlich gemerkt, dass die Lehrerinnen und Lehrer eine ganz eigene Legitimation für ihr Handeln haben. Und bei nicht wenigen ist das eben die berufsqualifizierende Funktion von Schule. Und da spielen dann eben Auseinandersetzungen über Rechtsextremismus, über problematische Vorurteile, über Stereotype gar nicht so eine große Rolle, weil sie ihre Aufgabe darin sehen, die Schülerinnen und Schüler zu einem Schulabschluss zu führen. Es gibt auch andere, die haben den demokratiebildenden Aspekt von Schule mehr im Blick, wieder andere den erziehenden Aspekt zu einem mündigen Erwachsenen hin. Aber das sind eben auch strukturelle Dinge, die dort mit reinspielen. Und da ist tatsächlich auch die Lehrerausbildung gefragt.
Das wollte ich gerade sagen. Also was läuft da falsch?
Ja, es läuft zum Beispiel ganz konkret falsch, dass der Anspruch, der sich ja an alle Lehrerinnen und Lehrer richtet, Demokratiebildung zu betreiben. Ja, wenn wir in die Verfassungsdokumente, in die Gesetze, Bildungsgesetze der Länder hineinschauen, finden
steht
Sie...
Steht in jedem Gesetz drin.
Wunderbar und auch ganz mit großen Worten. Aber in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern findet sich das häufig nicht wieder. Also an der TU Dresden kann ich das sagen, da können Sie eben Mathelehrer und Deutschlehrer werden, ohne je einmal etwas von politischer Bildung gehört zu haben. Und dass sich diese Lehrerinnen und Lehrer eher natürlich als Fachexperten für ihr Fach begreifen und sich zum Beispiel dann auch, also diese Aufgabe eher dem Politiklehrer allein überlassen, das erschließt sich dann, glaube ich, recht schnell.
Ich will später nochmal konkreter auf die Lehrerausbildung und die Rolle der Lehrer kommen, jetzt aber mal zu Herrn Seliger gehen. Herr Seliger, Sie bieten ja Projekttage zur Demokratieerziehung in sächsischen Schulen an. Wie muss ich mir das konkret vorstellen, so einen Tag?
Also das können Sie sich so vorstellen, dass es gibt ein sehr großes ehrenamtliches Team bei uns und immer 2 Leute fahren zusammen an eine Schule und machen dort einen Projekttag. Also sind zusammen mit einer Klasse 6 Unterrichtsstunden zusammen und dann verbringen wir den Tag zusammen. Und es gibt ganz klar Ziele, die wir mit allen unseren Projekttagen, die wir durchführen, erreichen wollen. Wir wollen eben, dass die Schülerinnen und Schüler den Mut haben, ihre Gedanken zu äußern, ihre Fragen loswerden können. Wir wollen quasi mit Informationsvermittlung zum Nachdenken anregen. Wir wollen fördern, dass es Solidarität gibt mit Betroffenen von Diskriminierung. Wir treten klar gegen Menschenverachtung auf. Und wir wollen dazu motivieren, dass SchülerInnen im Alltag couragiert handeln können.
Und was sagen die Schüler? Also kommt es da auch zu rechtsextremen, rassistischen Äußerungen, wenn sie offen diskutieren und dazu aufrufen?
Ja klar, auf jeden Fall, weil die Einstellungen, das also ist ja jetzt nicht erst seit diesem Jahr so oder seit letztem Jahr, sondern ist ja seit mehreren Jahrzehnten so, die Einstellungen sind da, dass es verfestigte rassistische Einstellungen gibt und wir wollen so ein bisschen das tatsächlich rauskitzeln.
Sie kitzeln das raus.
Genau, wir wollen das tatsächlich hören und wollen irgendwie genau diese Stammtischparolen und diese Äußerungen hören, um dann eben in eine Auseinandersetzung zu gehen, um dann eben auch eine Gegenstimmung zu forcieren und ich habe es auch sehr häufig
erlebt. Was kriegen Sie denn da für Sprüche zu hören, um das mal plastisch zu machen?
Naja, jetzt gerade ist ja so seit ein paar Jahren, wird ja irgendwie sehr viel über Geflüchtete gesprochen und irgendwie so das, was üblicherweise in der Gesellschaft da gesagt wird, wird natürlich auch in den Klassen gesagt, was die Leute von ihren Eltern mitbringen, was die Leute von ihren Eltern mitbringen, die in Dresden bei Pegida mitlaufen oder wenn SchülerInnen selber bei Pegida mitlaufen. Genau das kommt Und es kommt aber eben auch, dass ich
immer... Also die Flüchtlinge nehmen uns die Arbeitsplätze weg etc., sowas in der Art.
Ja, genau. Und irgendwie so die Presse lügt und allen möglichen Unsinn. Aber auf der gleichen Seite gibt es immer wieder auch SchülerInnen, die sagen hier, nee, das stimmt nicht. Und die eben für Empathie mit Geflüchteten, die dafür werben und die sich dafür einsetzen, dass wir irgendwie zusammen in der Gesellschaft zusammenleben können. Das gibt es auch immer wieder und das macht dann an der Stelle auch Mut.
Und wie, also können Sie dann auch die rechtspopulistischen Schüler oder rechtsextremen Schüler zum Nachdenken bringen in solchen Situationen oder ist da alles verloren?
Genau, das ist dann so die große Grenze von politischer Bildung. Also die Leute, die dann ganz verfestigt in Strukturen unterwegs sind, seien sie jetzt Nazi-Kameradschaften oder identitäre Bewegungen, da lässt sich mit Bildung nicht mehr viel machen. Da ist dann auch so der Auftrag von politischer Bildung, da so ein bisschen wie eine Feuerwehr aufzutauchen, der funktioniert an der Stelle nicht. Aber wir können ihnen zumindest klar machen, dass sie nicht die Einzigen sind und dass es eben Leute gibt, die sich trauen, dagegen Position zu beziehen. Weil das ist was an vielen Stellen häufig tatsächlich zu kurz kommt. Und das machen wir und das versuchen wir auch von anderen SchülerInnen, die mit rassistischen Einstellungen nichts anfangen können, dass wir ihnen sagen, hier, wir unterstützen euch und ihr seid nicht allein.
Herr Mutlu, ich würde gerne da anknüpfen. Gerne. Also ich finde es immens wichtig. Es ist absolut richtig, dass diejenigen, die in diesen Nazi-Strukturen schon Platz gefunden haben, in Kameradschaften und ähnliches, da kommst du mit politischer Bildung oder mit Begegnung nicht viel weiter. Aber man darf nicht vergessen, in vielen Regionen ist ja unterhalb der Jugendlichen auch so ein Gruppenzwang da. Wenn da so eine Clique sich in der Schule breit gemacht hat mit ihren Nazi-Parolen, dann sind andere Schüler entweder Mitläufer, weil das irgendwie schwer ist, dagegen anzukommen, oder halten sich zurück. Und da sind solche Begegnungen, solche Experimente oder solche Projekte von immenser Bedeutung, weil diese jungen Leute, die gerade auf der Kippe sind, zum Rechtsradikalismus oder in diese Strukturen reinzukommen, die sehen dann ein anderes Bild von Deutschland, was ihnen sonst diese Nazis versuchen klarzumachen. Und diese Leute kann man retten mit solchen Projekten. Und deshalb finde ich, sollte man dafür auch von staatlicher Seite viel mehr Mittel bereitstellen. Ich habe ein ähnliches Erlebnis noch andersrum gehabt. Hier in Berlin-Marzahn war ich mal als Bildungspolitiker in einer Hauptschule. Die Hälfte der Klasse, das waren Glatzen, der Rest waren irgendwie stille Schülerinnen und Schüler. Und da stand plötzlich so ein, damals lebte ich noch in Kreuzberg, so ein Kreuzberger Türke vor ihnen. In deren Augen war es egal, dass ich gewählter Abgeordneter bin, deutsche Staatsbürgerschaft habe. Ich war der Türke aus Kreuzberg. Und wie sie über Kreuzberg geredet haben. Und dann habe ich einen dann gefragt, wer war denn von euch jemals in Kreuzberg? Wer hat mal Kreuzberg besucht? Keiner von denen war mitten in der Stadt, im Zentrum der Hauptstadt, in diesem Bezirk mal aus Interesse.
Kann man sich kaum vorstellen.
Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe sie eingeladen. Das ist jetzt 3-4 Jahre her. Ich habe die dann eingeladen und habe gesagt, wisst ihr was? Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich beschütze euch. Ich organisiere sogar Begleitschutz, weil die dachten, Kreuzberg ist Palästina oder so. So zumindest haben sie sich geäußert.
Gazastreifen Kreuzberg.
Ja, und dann habe ich die eingeladen nach Kreuzberg. Ungefähr die Hälfte und auch darunter auch ein paar Glatzen sind gekommen. Dann waren wir dann mit denen im Stadtteil unterwegs. Ich habe denen ein bisschen die Dinge erzählt, so 1. Mai und Hausbesetzung und so weiter und so fort. Und zum Abschluss waren wir dann in einem türkischen Imbiss und haben gemeinsam Döner gegessen. Döner kannten sie alle, weil die haben ja alle so einen eigenen Dönerstand mit ihrem eigenen Ali, der in Ordnung ist, aber alle anderen Türken sind nicht in Ordnung. Und dann saßen sie da und viele von denen haben angefangen, so Fragen zu stellen. Fragen, die sie sich vorher nie gestellt haben. Und deshalb finde ich, sind solche Begegnungen unglaublich wichtig. Und ich würde sogar inzwischen einen Schritt weitergehen und sagen, weil heute viel über Islam und islamischen Radikalismus geredet hat, warum machen wir nicht so ein Programm, dass Schulen in ländlichen Gegenden oder Schulen, wo es weniger Migranten gibt, weniger Muslime gibt, dass man einfach mit der Schulklasse eine Moschee besucht, mit einem Imam redet, Fragen stellt, hinterfragt oder die Vorurteile, die man hat, versucht zu reflektieren. Und das muss auch von der Schule gewollt sein und das muss auch von den Lehrkräften gewollt sein. Also ich will jetzt nicht alle Probleme der Gesellschaft auf die Schultern der Schule schmeißen und sagen, Lehrer, macht mal, überhaupt nicht. Aber das ist quasi der Mikrokosmos unserer Gesellschaft. Da tummeln sie sich alle, da treffen sich alle und da muss man diese Chance nutzen.
Herr Behrens, können solche Einzelprojekte denn diese grundsätzlichen Probleme lösen?
Also ich glaube, diese Einzelprojekte sind ganz wichtig, weil sie genau diese Stärke von Begegnung, von sozusagen auch der Expertise, die außerschulische Trägervereine, Trainer haben, in die Schule hineinbringen. Insofern brauchen wir das unbedingt. Ich würde vielleicht, und das nehme ich Ihre Frage auf, an Herrn Sedek und Herrn Mutlu noch mal anknüpfen und die Lehrerinnenseite sozusagen etwas näher beleuchten, weil das sind eher Projekte, die sich an Schülerinnen und Schüler richten. Wir haben ja gerade festgestellt, dass Lehrerinnen und Lehrer genauso sozusagen ein Problem damit haben, dem zu begegnen, damit umzugehen. Und wenn ich mal von Sachsen rede, da sind sie tatsächlich mit diesen Problemen konfrontiert und zwar sehr massiv. Und dort haben wir jetzt hier in Sachsen ein Modellprojekt mit der Robert-Bosch-Stiftung und dem sächsischen Bildungsministerium gestartet, in dem wir Lehrerinnen und Lehrer 3 Jahre begleiten. Und zwar in der Auseinandersetzung mit genau den Jugendlichen, die an dieser Schwelle sind, zum quasi stark ideologisiert sein, eingebunden in Strukturen und vielleicht nicht mehr erreichbar, aber sozusagen auch kurz davor vielleicht. Und das ist, glaube ich, die andere Seite, dass wir solche Räume brauchen, wo Lehrerinnen und Lehrer sich länger damit auseinandersetzen können. Wir begleiten sie auch an Schulen durch Supervision, durch fachliche Experten aus dem außerschulischen Bereich. Und wir arbeiten da auch mit dem NDC zusammen. Und das ist, glaube ich, sozusagen die vielleicht so eine Klammer. Ne? Also man muss von Schülerseite herangehen, mit Schülern Projekte machen. Wir brauchen aber auch die Arbeit mit Lehrerinnen und Lehrern, die schon in den Schulen aktiv sind.
Ihr Projekt heißt ja Starke Lehrer, starke Schüler. Wie stark sind denn die Lehrer, mit denen Sie zu tun haben?
Unterschiedlich, würde ich sagen. Also wir haben eine ganz gemischte Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern dabei. Da sind welche dabei, auch Sozialpädagogen übrigens, die ich eine ganz wichtige Gruppe im Zusammenhang mit dieser Thematik finde. Wir haben welche dabei, die sich damit schon länger beschäftigt haben. Die können gut argumentieren, die haben gutes Wissen. Wir haben aber auch Kolleginnen und Kollegen dabei, die tatsächlich unsicher sind, die nicht wissen, sozusagen, wie sie konkret mit Argumenten reagieren, die auch, und das ist vor allen Dingen das größere Problem, nicht wissen, wie sie situativ gut reagieren. Denn das eine ist das Wissen, das andere ist sozusagen die Frage, was mache ich denn, wenn dieser Schüler jetzt im Unterricht
auf den Holocaust leugnet?
Den Holocaust leugnet.
Was soll er dann machen? Haben Sie da?
Ein Rezept lässt sich da, glaube ich, schlecht geben. Aber was so eine Leitlinie ist, ist, glaube ich, dass es in der Situation darauf ankommt, gibt es Betroffene, die zu schützen sind? Also der Lehrer oder die Lehrerin, die muss klar sein. Und wenn es Betroffene und sozusagen Opfer gibt, dann sind die zu schützen. Und wenn jetzt das Beispiel, was Sie gebracht haben, das muss man auch nicht im Unterricht diskutieren. Also das ist kein Thema, was im Unterricht zu diskutieren ist. Da gibt es eine klare Haltung dazu. Aber es gibt vielleicht unterhalb dieser Schwelle andere Themen. Und dann muss der Lehrer abschätzen, sozusagen, ist eine wirkliche Auseinandersetzung möglich, ist ein Deutungsaustausch möglich oder ist das eigentlich ein Ritual, was hier auch abgefahren wird von einzelnen Schülerinnen und Schülern, die damit sozusagen auch eine Deutungshoheit haben wollen, einen Raum besetzen wollen und dann ist wieder größere Klarheit angebracht. Aber was im Nachgang, glaube ich, wichtig ist, mit diesen Schülerinnen und Schülern im Gespräch zu bleiben. Also auch eine Vertrauensbeziehung sozusagen auch zu diesen Schülern zu etablieren, um sie eventuell noch zu erreichen.
Wir haben jetzt viel über die Situation in Sachsen gesprochen, ein bisschen über die Situation in Berlin-Marzahn. Inwieweit ist das auf Gesamtdeutschland übertragbar? Also haben wir ein sächsisches Problem, Herr Behrens, oder ein gesamtdeutsches, was den Rechtsextremismus, Rechtspopulismus auch unter jungen Leuten angeht?
Also ich glaube, die Einstellungsforschungen zeigen uns ja, dass es insgesamt auch ein gesamtdeutsches Problem ist. Aber es gibt natürlich bestimmte Spitzen auch in ostdeutschen Gebieten. Und wir haben in ostdeutschen Gebieten einfach eine andere auch Zusammensetzung der Schulen, der Schüler und Lehrerinnen und Lehrer. Es gibt wenig Kinder mit einem Migrationshintergrund. Es gibt ganz wenig Lehrerinnen und Lehrer mit einem Migrationshintergrund. Das heißt, man kann hier sozusagen über ganze Gruppen von Menschen sprechen, ohne dass sie überhaupt anwesend sind. Und es trägt sich letztendlich auch hinein bis in die Lehrerausbildung, bis in die Universitäten. Auch da haben sie dieses Phänomen. Insofern ist es hier schon eine besondere Herausforderung, mit dem Thema umzugehen. Ja.
Darf ich da noch was
sagen? Gerne.
Also zum einen brauchen wir, weil tatsächlich die Unterschiede sehr ausgeprägt sind. Ja, im Osten haben wir ein anderes Problem als zum Beispiel in Neukölln oder irgendwo in Hamburg, Buxtehude oder was weiß ich. Deshalb muss man passgenaue Programme machen. Aber ich möchte ein Stichwort aufgreifen, was ganz wichtig ist. Lehrerinnen und Lehrer oder Pädagogen, Pädagoginnen mit Migrationshintergrund. In der Tat sind nicht viele da, aber die, die da sind, werden oft nicht eingestellt aufgrund der Sparmaßnahmen. Aber in dem Zusammenhang ist ein weiteres Thema ganz wichtig, und zwar interkulturelle Bildung. Also die Fähigkeit auch der Lehrerinnen und Lehrer, mit der multikulturellen Gesellschaft, mit dieser pluralen Gesellschaft umzugehen, auch das lernen sie in der Ausbildung nicht. Also sie lernen nicht, wie sie zum Beispiel in Nordneukölln in einer Klasse mit 99% muslimischen Kindern umgehen können oder müssen. Und sie lernen auch nicht, wie sie zum Beispiel halt in irgendwo im tiefsten Sachsen in einer Klasse, wo die männlichen Schüler alle eine Glatze haben, wie sie damit umgehen können. Also deshalb muss man das unbedingt mitdenken. Die Interkulturalität muss sich in den Schulen in Form von Unterricht, Behandlung, Schulbücher auch wiederfinden. Also vor 2 Jahren gab es eine Schulbuchstudie, die belegt hat, dass unsere Schulbücher relativ vorurteilsbehaftet sind, dass Stereotype bedient werden. Da sieht man halt in Büchern aller Klassenstufen Mädchen mit Kopftuch oder Schwarze, die dann irgendwie nicht direkt als Neger, aber schon mit Stereotypen behaftet genannt werden. Auch da muss ein Umdenken stattfinden. Also wir brauchen nicht nur eine Reform der Lehrerausbildung und mehr interkulturelle Bildung und dann auch noch die Schulbücher, die dahingehend für das Deutschland des 21. Jahrhunderts eben geeicht sind und funktionieren.
Dass die Grenze des Sagbaren immer weiter nach rechts geschoben wird, das haben wir diese Woche wieder erleben müssen mit der Rede von Björn Höcke in Dresden. Ein Mann, der nicht nur Sprecher der AfD in Thüringen ist, sondern auch Lehrer in Beurlaubung, und zwar in Hessen. Da hat der Mann bis vor kurzem noch unterrichtet. Wird Höckes Rolle als Lehrer momentan intensiv diskutiert. Er dürfe nie wieder an einer Schule unterrichten, sagen Schülersprecher, aber auch Politiker von SPD und CDU. Und Ludger Fittkau hat für uns die Debatte mal verfolgt.
Caro Kreiling droht in einer aktuellen Pressemitteilung mit Unterrichtsboykott, falls der AfD-Politiker Björn Höcke jemals als Lehrer an eine hessische Schule zurückkommen sollte. Caro Kreiling ist stellvertretende Landesschulsprecherin in Hessen. Die Landesschülervertretung fordert vom hessischen Kultusminister Alexander Lorz, CDU, die umgehende Entlassung von Björn Höcke aus dem hessischen Schuldienst. Das wird rechtlich wohl schwierig, antwortet Lorz, weil Höcke als Geschichtslehrer in Hessen zurzeit beurlaubt ist und als Abgeordneter im thüringischen Landtag das Recht auf freie Meinungsäußerung habe. Aber, so der Kultusminister im hessischen Rundfunk,
ich werde, sollte Herr Höcke jemals geltend machen, dass er in den hessischen Schuldienst zurückkehren möchte, alles rechtlich Mögliche und alles, was in meiner Macht steht, tun dafür, dass er nicht mehr Unterricht an einer unserer Schulen erteilen wird.
Der Grund: Björn Höcke hat in seiner Dresdner Rede auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin Bezug genommen und gefordert, Schüler nicht mit dieser Geschichte zu konfrontieren, sondern ihnen stattdessen große deutsche Musiker und Philosophen nahezubringen.
Und anstatt unsere Schüler in den Schulen mit dieser Geschichte in Berührung zu bringen, wird die deutsche Geschichte mies und lächerlich gemacht.
Auseinandersetzung mit dem Holocaust im Unterricht soll also ein Miesmachen der deutschen Geschichte sein? Die Opposition im Hessischen Landtag hatte aufgrund solcher Äußerungen Höckes gefordert, umgehend gegen den AfD-Politiker ein Disziplinarverfahren anzustrengen, um zu verhindern, dass er jemals wieder hessische Schülerinnen und Schüler im Fach Geschichte unterrichten kann. Thorsten Schäfer-Gümbel, SPD-Landesvorsitzender in Hessen und stellvertretender Bundesvorsitzender seiner Partei.
Er ist sowohl in der Sprache als auch im Gestus in der Tradition der NSDAP. Und ich erwarte auch, dass das Ministerium ein Disziplinarverfahren prüft. Für mich ist klar, dass dieser Mann niemals mehr als Lehrer vor Schülerinnen und Schüler treten kann.
Genauso sieht das Janine Wissler, Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag und ebenfalls stellvertretende Bundesvorsitzende ihrer Partei.
Ich glaube, man muss Herrn Höcke als Nazi bezeichnen. Das ist sein Jargon, das sind seine Inhalte. Schlimm ist, dass er für seine Äußerungen selbst nach dieser Rede noch Rückendeckung von führenden AfD-Politikern bekommt. Das zeigt, dass die AfD offensichtlich auch als Sammelbecken für Neonazis fungieren will.
Das zielt vor allem auf Alexander Gauland, der früher beruflich und politisch ebenfalls in Hessen aktiv war und Höcke regelmäßig stützt. Andere AfD-Politiker hatten sich jedoch in den vergangenen Tagen von den Äußerungen Björn Höckes in seiner Dresdner Rede distanziert. Klar ist, falls der thüringische AfD-Politiker nach dem Ende seiner Beurlaubung als Lehrer ab 2019 tatsächlich wieder in den hessischen Schuldienst zurückkehren wollte, wird die große Mehrheit der Parteien im Wiesbadener Landtag alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um genau das zu verhindern. Kaum anzunehmen also, dass die Landesschülervertretung wirklich zum Mittel des Unterrichtsboykotts gegen Höcke greifen muss.
Ludger Fittkau war das über Björn Höcke und dessen Rolle als beurlaubter Lehrer. Herr Behrens, wie kann es überhaupt sein, dass jemand mit so extremen Ansichten wie Höcke, dass so jemand überhaupt Lehrer werden darf, werden kann?
Naja, ganz einfach gesprochen. Zunächst mal gibt es ja bei der im Lehramtsstudium oder auch in der zweiten Phase gibt es keine Gesinnungsprüfung. Also das wäre, ich glaube, das wollen wir auch alle nicht sozusagen. Und insofern, wenn jemand seine Studienleistung absolviert, dann kann er erstmal Lehrer oder Lehrerin werden. In dem Fall jetzt haben wir es ja wirklich damit zu tun, das ist ja auch nicht der einzige Ausfall oder sind nicht die einzigen Ausfälle, die wir von Herrn Höcke schon gehört haben, mit einer exponierten Stellung zu tun. Und da gehe ich auch konform, ich würde auch sagen, man muss juristisch sehen, was man ausschöpfen kann, dass dieser Mensch nicht vor eine Klasse tritt. Aber ich glaube, dass er sozusagen auch nicht das einzige Beispiel ist. Und es gibt noch einen anderen Punkt, dass, glaube ich, selbst wenn Lehrerinnen und Lehrer nicht selbst jetzt, sage ich mal, rassistische Konzepte teilen, dass sie aber unsicher sind, inwiefern sie unterschiedliche Gesellschaftsdeutungen im Unterricht zulassen müssen. Und das hängt zusammen mit einem Konsens, den es in der schulischen politischen Bildung gibt aus den 70er Jahren. Der nennt sich Beutelsbacher Konsens. Und der besteht, ich sage mal so, zwei Teile, die wichtig sind, aus dem Überwältigungsverbot und dem Kontroversitätsgebot. Das Überwältigungsverbot sagt, man darf die Schüler nicht an der Bildung eines eigenen Urteils hindern und mit seiner eigenen sozusagen Sicht der Welt überwältigen. Und das Zweite sagt, Kontroversitätsgebot, was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen. Und das fehldeuten nun doch einige Lehrerinnen und Lehrer, die in der politischen Bildung in der Schule tätig sind, sagen, dass sie auch bestimmte Positionen, die wir jetzt erleben, eben wie das, was wir von Herrn Höcke gehört haben oder andere Dinge, dass die sozusagen als eine legitime Gesellschaftssicht in den Unterricht mit eingebracht werden müssen oder zumindest aber zu tolerieren sind.
Sind sie das denn?
Also wir haben die ganz deutliche Orientierung, nicht nur die Orientierung, sondern die Bindung des Beutelsbacher Konsens an die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Die besteht aus Pluralismus, die besteht aus Menschenwürde, aus Menschenrechten und natürlich aus ein paar anderen Staatsnormen noch. Und insofern muss man, glaube ich, und das sind wir nicht nur bei der NPD, sondern ganz genau hinschauen, wo ein rassistisches Weltbild vertreten wird, ist das nicht vereinbar mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und da darf ein Lehrer sozusagen nicht neutral bleiben im Sinne dieses kontroversen Unterrichts. Und das wird an mancher Stelle sozusagen wirklich fehlgedeutet, beziehungsweise ist man dann vorsichtig und denkt, jetzt muss ich diese Sichtweise doch zulassen. Vielleicht muss sie sogar zugelassen werden, aber ihr muss natürlich widersprochen werden.
Wir haben einen ersten Hörer in der Leitung. Herr Nichmann ruft uns an aus Frankfurt am Main. Ich grüße Sie.
Ja, grüße Sie. Guten Tag.
Was ist Ihre Meinung zu unserem Thema?
Ja, ich habe mir das mit sehr viel Interesse angehört, die Sendung bis jetzt. Und wenn wir die Gesellschaft als solche beobachten, da sehen wir natürlich auch jetzt gewisse Radikalisierungstendenzen. Deswegen ich rufe jetzt von der Goethe-Universität an, ein Projekt ins Leben gerufen haben, das heißt Polycule. Also wie das Molecule, aber Polycule.
Also und Molekül und Politik.
Genau, also Air Politics, Economics and Culture. Es wurde ja auch vorhin zu Recht gesagt, dass man auch in interkultureller Bildung arbeiten muss, was Politik angeht und was wir versuchen insgesamt. Man redet sehr viel über mangelnde ökonomische Kompetenzen in der Gesellschaft und wir argumentieren, dass Ökonomieerziehung auch zugleich politische Bildung ist. Und wir versuchen Politik, Ökonomie und Kultur auf einer bilingual zu unterrichten. Das heißt, wir möchten die interkulturelle Kompetenz der Sprachdidaktik auch reinbringen in den Unterricht, weil wir behaupten, dass die Probleme, die wir jetzt auch in Deutschland haben und die auch jetzt sehr schön beschrieben wurden, nicht rein ein deutsches Problem sind, sondern auch ein globales Problem. Deswegen wir daran arbeiten, zu versuchen, dass wir die Schülerinnen und Schüler eine sogenannte globale Diskurskompetenz versuchen beizubringen.
Aber um das nochmal klar zu kriegen, also Ihnen geht es darum, dass der Ökonomielehrer eben nicht nur Ökonomie unterrichtet, sondern dann die politische Dimension, die gesellschaftliche Dimension immer mitdenkt.
Genau, richtig. Das heißt mit anderen Worten, wir möchten nicht nur reine Versicherungskunde oder wir möchten nicht nur reine Bilanzen unterrichten in dem Fall, sondern wir sagen, die Probleme, die die Gesellschaft heutzutage hat, sind so komplex. Das sind ökonomische Probleme, das sind Probleme des Systems, Probleme, die die Demokratie gerade auch erlebt und Probleme, die sich auch im globalen Rahmen bewegen. Deswegen wir gesagt haben, wir entwickeln ein neues Curriculum, indem wir auch versuchen, dass diese Probleme in einem größeren Kontext, das heißt in einem globaleren Kontext zu sehen und die Schülerinnen und Schüler durch den Einsatz der Fremdsprache auch versuchen, politisch zu bilden in dem Fall.
Sehr ambitionierter Ansatz. Wie kommt das bei Ihren Studierenden an?
Wir sind momentan jetzt noch dabei, gerade auch gewisse Seminare, auch für die Lehrerbildung, aber auch eine Implementierung in den Schulen selber umzusetzen. Momentan ist es so gelaufen, dass wir jetzt auf ein paar Konferenzen aufgetreten sind. Es wird mit sehr viel Interesse gesehen, weil die Frage, ob ich sage jetzt mal so, ökonomische Bildung auch eine Art Demokratiebildung ist, immer noch kontrovers ist. Es wird von vielen Seiten auch noch behauptet, dass ökonomische Bildung eine rein modulare Wissenschaft sei. Aber wir behaupten, die Probleme, die die Gesellschaft heutzutage hat, sind so mannigfaltig, dass wir so weit ansetzen. Und die Studierenden sehen es mit sehr viel Interesse, weil dieser bilinguale Ansatz dazu führt, dass wir das Problem nicht nur als ein lokales deutsches Problem sehen, sondern zugleich auch als ein internationales Phänomen.
Herr Nichmann, ganz herzlichen Dank für diesen Einwurf und die Darstellung dieses neuen Studiengangs, dieses neuen Konzeptes. Ich möchte das nochmal kurz an Herrn Mutlu weitergeben. Haben wir in der Vergangenheit zu viel auch von politischer Seite in Naturwissenschaften, in verschiedene Fächer investiert, da Projekte auch ins Leben gerufen und das politische, die politische Bildung, die Demokratieerziehung darüber vergessen?
Wir haben natürlich versucht, aufgrund der PISA-Ergebnisse beispielsweise in unseren Schulen auch unsere Schüler leistungsmäßig nach vorne zu bringen. Wenn man sich die letzten 15 Jahre vergegenwärtigt und die jüngste PISA-Studie sich vor Augen führt, nicht mit mäßigem Erfolg. Und in der Tat haben wir die politische Bildung vernachlässigt. Spätestens seit dem Mauerfall hätten wir uns viel mehr mit dieser Thematik auseinandersetzen müssen und nicht die Fehler auch der Vergangenheit wiederholen, als wir in den 60er Jahren die Migranten geholt haben, die Gastarbeiter geholt haben und unser Schulsystem damit alleingelassen haben mit diesen Problemen, die damit einhergehen. Das haben wir nach 89 genauso gemacht. Und daher finde ich, brauchen wir für diesen Bereich viel mehr Investition, viel mehr Geld für die Lehrerinnenausbildung, für die Reform überhaupt der Schulbücher, um auch Interkulturalität, Demokratiebildung breit in den Schulen und zwar überall in der Republik zu verankern. Ich würde aber kurz trotzdem zu Höcke zurückkommen. Auch wir haben als Bundestagsabgeordnete auf Initiative eines NSU-Nebenklägers den Herrn Daimler-Güller an den Minister Lorz geschrieben und haben gefordert, dass alles mögliche rechtliche getan werden muss, damit der Mensch nie zurück zur Schule kommt. Und er ist ja auch ein Beispiel dafür, dass Rechtsradikale und Nazis inzwischen keine Glatzen mehr tragen. Sie sehen aus wie Sie und ich, aber diese völkisch-nationalistische Sichtweise, die Sie verbreiten, das gehört in keine Schule. Und Höcke ist kein Einzelfall. Ich kann hier Ihnen aus Berlin Beispiele nennen. Wir haben im Berliner Schuldienst einen Lehrer gehabt, der 10 Jahre lang suspendiert war, bezahlt worden ist, nicht entlassen werden konnte, der aber auch Geschichtslehrer beispielsweise die Gräueltaten der Wehrmacht verharmlost hat, regelmäßig Wehrmachtsausstellungen versucht hat zu stören und so weiter. Da muss man auch gucken, wie man vielleicht im Beamtenrecht da einen Riegel vorschiebt. Es kann ja nicht sein, dass Leute wie Höcke vor Schüler gelassen werden. Wir brauchen genau das Gegenteil. Wir brauchen starke Lehrer, die Schülerinnen und Schüler stark machen gegen Radikalismen, gegen Fundamentalismen jeder Art, egal ob Rechtsextremismus, islamischer Fundamentalismus oder auch Linksextremismus. Und deshalb finde ich, sollte man auch gucken, wie vielleicht im Beamtenrecht Maßnahmen ergriffen werden sollen, damit solche Menschen nicht auf die Schüler gelassen werden.
Herr Mutlu, wir haben sehr, sehr viele Reaktionen bei den Hörern. Wir kriegen sehr viele Mails rein. Ich möchte den nächsten Hörer das Wort geben. Werner Friedrich aus Berlin hat sich bei uns gemeldet. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag.
Sie sind selbst Lehrer, Politiklehrer?
Ja, für Geschichte und Politik. Und ich wollte kurz noch ergänzen, die Ideen dazu, die Unterrichtsrahmenpläne oder überhaupt die Fachstunden nochmal anzusprechen, halte ich für sehr wichtig. In den Oberstufen, zum Beispiel der ostdeutschen Länder, wird seit 2 Jahren diskutiert, gibt es zum Teil überhaupt nicht PW, also politische Wissenschaft, als Pflichtfach. Ich will das aber jetzt nicht vertiefen.
Wie ist das bei Ihnen in Berlin? Vielleicht können Sie das kurz erläutern. Gibt es da PW-Politik?
In der Oberstufe wählen die Schüler ja relativ viele Fächer selber und es gibt einige Pflichtfächer. Dazu gehört aber in einigen ostdeutschen Bundesländern politische Wissenschaft nicht mehr und Geschichte. Das Zweite ist, was mir aber wichtiger ist, wir müssen die Grundlagen eigentlich in den Schulen selber legen und nicht das nur in externen Programmen oder vielleicht nur in der Lehrerbildung als wichtig erkennen. Ich will als Beispiel nur kurz nennen, dass etwa die Behandlung von Nationalsozialismus, Weimarer Republik, oft nur in den Rahmenplänen bei 10 Stunden, insgesamt 10 Unterrichtsstunden liegt. Also das, was in den 9., 10. Klassen normalerweise unterrichtet werden soll. Das ist entschieden zu wenig. Und dann kommt eben hinzu, dass in der Oberstufe mit 12 Schuljahren also eine echte Vertiefung gar nicht mehr stattfindet. Und ich meine, dass das nicht unter Verweis auf Projektunterricht oder Ähnliches kompensiert werden kann. Das ist so mein wichtiger Punkt. Und ein gutes Beispiel war etwa die Reaktion in Berlin, wo ich auch selber unterrichte, als in den 90er Jahren diese sehr extremen ausländerfeindlichen und antisemitischen Vorgänge da waren, da hat man in Berlin zum Beispiel einfach eben auch den Stundenumfang in den 11. Klassen und die Anzahl der Klausuren verdoppelt.
Aber was sollte sich denn grundlegend ändern an den Schulen?
Also ich meine vor allen Dingen, dass wir erkennen müssen, dass die Behandlung von autoritären, diktatorischen und narzisstischen Regimen in der Geschichte eben der Lernstoff ist, der Maßstäbe setzt und Werte basiert. Und nicht wie jetzt erst dann reagieren immer in der Behandlung von neonazistischen oder ausländerfeindlichen und anderen Ausfällen, dass wir sozusagen erst darauf reagieren. Also man wird erst dann alarmiert, wenn faschistische Begriffe fallen. Aber im Prinzip hängt das nicht von den Begriffen ab, die benutzt werden wie bei Höcke, sondern von der Einstellung der Lehrer, aber eben auch des Umfeldes, der Politiker zum Beispiel. Also ich finde, um das Beispiel zum Schluss nochmal aufzunehmen, was eben diskutiert wurde, was ist mit den Lehrern los? Wir haben doch auch in Ostdeutschland, Süddeutsche, die Zeit, Tagesspiegel haben es berichtet, auch unter den ehemaligen DDR-Lehrern immer noch die Weigerung, zum Beispiel einen autoritären Zug oder den Grundcharakter der diktatorischen Entwicklung in der DDR mitzubehandeln. Es kommt ja nicht auf die DDR an, sondern es kommt darauf an, dass solche Dinge auch behandelt werden. Und das finde ich eben nur ein Beispiel dazu, während wir sonst also diese Schüler mit einer viel zu kurzen Bildung oder Ausbildung mit 10 Stunden der Mittelstufe für den Nationalsozialismus als Beispiel eben oder in der Oberstufe mit 0 Stunden versorgen.
Vielen Dank für diese beiden wichtigen Punkte. Herr Behrendt, Sie wollten sich dazu äußern.
Genau, ich wollte darauf reagieren, weil ich das natürlich unterstütze, dass sagen auch dem Geschichtsunterricht da der notwendige Raum eingeräumt wird. Wir haben allerdings auch Erkenntnisse, ein Kollege von mir hat das untersucht, Bilder von Schülerinnen und Schülern zum Rechtsextremismus. Und dort passiert es dann auch, dass sozusagen die Schülerinnen und Schüler sehr stark den Nationalsozialismus gleichsetzen mit dem modernen Rechtsextremismus und dann natürlich zu gar keiner Problemerkenntnis kommen, weil der heute eben ganz anders aussieht, weil heute ganz andere nochmal Konzepte eine Rolle spielen. Also insofern würde ich ein bisschen davor warnen, sozusagen zu glauben, dass nur in der Bearbeitung der historischen Themen dann gleich die Immunisierung liegt.
Das aber Sie werden schon auch...
Ich ganz bei Ihnen, wenn ich das kurz ergänzen darf. Ja. Mir geht es nicht so sehr um den historischen Nationalsozialismus oder Faschismus, sondern um die Grundzüge und den Charakter dieser Entwicklung.
Absolut, ja.
So wie es eben auch in der DDR festzustellen ist. Nur als letztes Beispiel eben, weshalb diese Weigerung, könnte man fast sagen, die da in der Presse berichtet wurde, der viele ostdeutscher Geschichtslehrer eben den letzten Entwicklungsstand in Deutschland, der so etwas präsentierte, nämlich in der DDR überhaupt adäquat zu behandeln. Ja.
Aber ich finde, vielen Dank, aber das
müsste das erstmal in der Lehrerbildung auch als Pflicht verankert werden. Das kann man sehr gut tun, aber es gibt keinen Pflichtbereich für Geschichtslehrer oder politische Weltkundelehrer, das auch im Studium zu absolvieren. Das gibt es nicht.
Herr Behrendt, sehen Sie das Problem, dass manche Lehrer aus der ehemaligen DDR sich da verweigern? Sie haben ja mit denen auch zu tun.
Ja, also das gibt es. Also es gibt sowohl natürlich die reflektierten Kollegen, die das auch genauso benennen als ein diktatorisches Regime. Aber wir haben natürlich auch, wie wir das auch in der Bevölkerung haben, so ein Gefühl, dass man, indem man sagt, es sei ein diktatorisches Regime gewesen, dass man auch so ein Stück weit die eigene Biografie entwertet sieht, sozusagen in diesem System gelebt zu haben. Und das sind Lehrerinnen und Lehrer nicht anders als andere Bevölkerungsanteile. Und wir haben, also das haben wir schon als Thema auch immer mit auf dem Plan. Ich wollte aber ganz gern noch was anderes sagen, weil wir jetzt viel über den sozusagen Unterricht geredet haben. Ich glaube, sozusagen der Politikunterricht oder die politische Bildung in Unterrichtsform ist die eine Seite. Die andere Seite, die haben wir immer so ein bisschen auch durcheinander diskutiert, ist im Grunde das Schulklima. Und ich glaube, da ist sozusagen Demokratielernen ist sozusagen beides, ist das eher das Kognitive, was wir jetzt häufig besprochen haben, die müssen also urteilsfähig werden, die müssen das erkennen, die müssen diskutieren können, sich wappnen können. Aber wichtig dafür ist sozusagen auch das Schulklima, dass Demokratielernen als eine Erfahrung in der Schule selbst gemacht werden kann. Und da scheint mir sozusagen, da gab es Programme, da gab es mal vor 10 Jahren das große
Konsensprogramm. Also dass Kinder, dass Schüler mitentscheiden können.
Ja, und dass sie mitentscheiden können, dass sie sozusagen kognitive Achtung erfahren, soziale Wertschätzung oder emotionale Zuwendung und das eben übersetzt wird in zum Beispiel Teilhabe und Beteiligungsprozesse. Und da gibt es, glaube ich, gute Beispiele, aber da haben wir noch gerade in unserem Schulsystem extremen Nachholbedarf.
Da möchte ich ganz kurz Herrn Seliger zu ansprechen. Sie sind ja in vielen Schulen unterwegs. Also wie erleben Sie das Schulklima? Sind die Schüler überrascht, wenn sie da mit Demokratie kommen und so ein Projekt machen? Oder ist das Klima schon so, dass die dafür offen sind?
Die sind langsam nicht mehr überrascht. Wir machen das eine ganze Weile und es hat sich da auch tatsächlich in den letzten Jahren viel geändert, dass sich eben Schulen öffnen für Initiativen von außen, die reinkommen und die was machen. Und ich würde tatsächlich auch so den Punkt, den wir am Anfang schon mal hatten, mit den Räumen aufmachen und der jetzt nochmal angesprochen worden ist, tatsächlich auch nochmal ein bisschen öffnen. Also es braucht eben nicht nur die Räume im Unterricht und die Räume im Schulklima oder in der Schule, sondern eben auch für junge Menschen drüber hinaus. Also ne, irgendwie so eine Erfahrung von Demokratie als Prozess und die Erfahrung von, ich als junger Mensch kann irgendwie was verändern. Dafür braucht es irgendwie noch so mehr Räume als Schule und mehr Räume als Unterricht. Und ich glaube, da sind, glaube ich, noch viele Möglichkeiten da, weil mehr Aufklärung an bestimmten Stellen hilft auch nichts. Mhm. Also wenn jetzt so Leute wie Bernd Höcke einfach doppelt so lange Unterricht halten, da wird irgendwie nicht viel besser. Mhm. Und also ne, auch so Rassismus gibt es eben auch bei vermeintlich aufgeklärten Leuten. Da kommen wir auch an bestimmten Stellen mit so Vorstellungen von Extremismus nicht weiter, sondern wir müssen irgendwie so die Dinge wie Rassismus ganz klar benennen und müssen irgendwie so Räume zeigen, wo junge Menschen sein können. Und das ist eben nicht nur die Schule und es ist irgendwie auch nicht nur das Einkaufszentrum, sondern es muss auch noch mehr geben. Und da sehe ich auch tatsächlich noch Lücken.
Ich möchte einen dritten Dresdner mit in unsere Runde nehmen. Steffen Fischer hat sich bei uns gemeldet. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Morgen.
Oder? Ah, wir haben gleich 3 Uhr.
Hallo.
Hallo. Sie sind ebenfalls Lehrer für Geschichte und Ethik, sehe ich hier auf meinem Monitor.
Also diesen schönen guten Morgen habe ich insofern gemeint, dass ich den Mythos aufbrechen will, dass die ostdeutschen Geschichtslehrer ein bisschen hinterm Mond sind. Das kam ja nur so durch. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich kenne nicht sämtliche Dresdner Geschichtslehrer. Die, die mir bekannt sind, für die trifft das nicht zu. Mhm. Ich hätte 3 Punkte, die ich gerne in die Diskussion mit einbringen möchte.
Machen Sie es kurz, wir haben nur noch 6 Minuten.
Der erste Punkt, Sie können sich dann selber den Punkt raussuchen, den Sie möchten. Also der erste ist die Ausbildung der Lehrer. Das zweite, die rechtsradikale Einstellung oder vermutliche rechtsradikale Einstellung von verschiedenen Schülerteilen. Und das dritte, die Wirkungsmächtigkeit von Demokratieerziehung, die wichtig ist, aber deren Grenzen man auch kennen muss. So, jetzt sind Sie dran.
Ja, das gebe ich jetzt mal direkt weiter an Herrn Mutlu. Suchen Sie sich einen Punkt aus.
Ich sag mal, es gibt natürlich kein Allheilmittel dagegen, aber ich glaube an die Kraft des Dialogs und an die Kraft der Begegnung. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass das am wirkungsvollsten ist. Und wenn die Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Ausbildung gelernt haben, so etwas zu praktizieren im Unterricht, sie müssen ja auch als Vorbildpersonen oder als Autorität in einem Klassenraum Demokratie leben, vorleben und leben lassen. Deshalb glaube ich, dass da in dem Bereich sehr viel mehr getan werden muss. Und ich bin der Auffassung, dass man damit nicht warten darf bis in die Oberschule oder in die Oberstufe. Wir müssen viel früher damit anfangen. Die Begegnungen sind so wichtig. Junge Menschen müssen schnell und früh lernen, dass der vermeintlich Fremde gar kein Fremder ist, dass man keine Angst vor dem Islam haben muss. Das kann man auf einfachste Weise in den Unterricht implementieren. Ich will ein Beispiel nennen, was man im Matheunterricht machen kann. In unserem Nachbarbundesland Mecklenburg-Vorpommern würden ein Großteil der Bevölkerung sagen, die Ausländer sind schuld an der Arbeitslosigkeit von ca. 20%, wenn sie eine Umfrage machen. Aber der Anteil der Migranten in diesem oder der Flüchtlinge in diesem Bundesland ist unter 1%. Sie könnten das ganz locker im Mathematikunterricht einbringen. Sie könnten einfach in Prozentrechnung mit den Schülern so mittelbar und unmittelbar vermitteln. Das kann gar nicht hinhauen. Mathematisch kann das gar nicht hinhauen. Und deshalb muss man auch kreativ sein im Umgang mit dieser Thematik. Aber das funktioniert nur, wenn die Lehrerinnen und Lehrer wollen und wenn die Lehrerinnen und Lehrer dafür ausgebildet werden.
Das möchte ich noch mal ganz kurz an Herrn Fischer weitergeben. Wollen die Lehrer das?
Viele Konjunktive, die darauf hindeuten, dass Lehrer das nicht machen würden, das möchte ich ja warm bestreiten.
Nein, das habe ich so gesagt, weil ich nicht verallgemeinern möchte.
Ja. Ah, okay. Natürlich, was ich merke, also erstens, was ich sagen wollte zu der rechtsradikalen Einstellung von Schülern. Ich bin jetzt in 10 Jahre in Dresden unterwegs als Geschichts- und Ethiklehrer, also derjenige, der das eigentlich vor allen Dingen tut. Ja? Ich habe in den 10 Jahren nicht eine einzige schräge Diskussion gehabt hinsichtlich Rechts. Ich habe viele Diskussionen gehabt, auch die eine Tendenz zur Fremdenfeindlichkeit hatten. Und wir sind dann einfach versucht, dem Problem zu stoßen, wo wir dorthin kamen. Das kennen die Soziologen wesentlich besser als wir Lehrer vielleicht. Das ist die ökonomische Deprivationstheorie. Wenn nämlich dort, wo ökonomische Deprivation stattfindet, also dort, wo Leute, Menschen, Bürger Zukunftsängste haben, dann reagieren sie zunehmend autoritativ. Ja, das müssen sie eigentlich kennen. Das sind also Dinge, die auch 33 bis 45 geworden, und darauf müsste man hinwirken. Wie laufen solche Prozesse ab? Wie kann sowas möglich sein?
Und das schaffen Sie im Unterricht, um das ganz kurz abzuschließen, wir sind kurz vor dem Ende unserer Sendung.
Ja. Dahin muss man gehen. Sicherlich ist es wichtig, viele Dinge zu ändern, aber man muss vor allen Dingen den Punkt darauf legen, wie konnte es dazu kommen, dass eine ganze Menge mitgemacht hat, ja? Dass wir kaum Opposition haben gegen solche Dinge. Ja? Warum laufen die alle mit? Weil was ist der Grund, warum viele Menschen doch zu Pegida gehen? Ja? Wenn man diese Diskussionen führt, die werden dann auch
Die können wir heute nur noch anstoßen. Leider können wir sie nicht mehr führen. Wir sind nämlich am Ende unserer Sendung. Herr Fischer, Sie hatten das Schlusswort. Und das war auch schon Campus und Karriere an diesem sonnigen Samstagnachmittag. Demokratieerziehung und politische Bildung, das war heute unser Thema. Vielen Dank an alle Hörer, die mitdiskutiert haben. Vor allem aber an meine Gäste. Rico Behrens, Professor für politische Bildung. Robert Seliger vom Netzwerk für Demokratie und Courage in Dresden. Und Özcan Mutlu, bildungspolitischer Sprecher der Grünen. Wir übernehmen gleich das Corso Musikmagazin und die Kollegen bleiben in gewisser Weise beim Thema mit dem neuen Album der Band Austra, nämlich in Future Politics, so heißt das Album, beschäftigen sich die Kanadier mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus. Und das war's von uns, von Campus und Karriere. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Nachmittag.